Was ist eigentlich die wichtigste Frage im Leben? Ich denke, was Menschen als die wichtigste Frage im Leben definieren, hängt ganz stark von den Lebensumständen ab. Für ganz, ganz viele Menschen in dieser Welt ist heute die wichtigste Frage genau die gleiche Frage wie gestern. Und die Antwort ist noch nicht ganz klar. Die wichtigste Frage ist, woher kriege ich was zu essen? Für andere Menschen ist vielleicht die wichtigste Frage, wo kann ich heute Nacht schlafen, ohne zu erfrieren? Für andere Menschen ist die Frage, was soll ich überhaupt mit meinem Leben machen? Das ist eine Frage, von der wir wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen, dass es eigentlich eine Luxusfrage ist. Aber das ist, glaube ich, die Frage, die in Deutschland für die meisten Menschen immer noch mit die wichtigste Frage ist. Was will ich mit meinem Leben machen? Und da ist es so, dass das auch heutzutage gar nicht so einfach ist. Und das liegt daran, dass man so viele Wahlmöglichkeiten hat. Falls ihr zum Beispiel das Glück habt und die Hochschulreife erworben habt, dann habt ihr in Deutschland eine Auswahl an sehr vielen unterschiedlichen Studiengängen. Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Studiengänge es in Deutschland geben soll? Also ich persönlich hätte gedacht, so 100 oder so. Also evangelische Theologie, katholische Theologie, Bio, Chemie, BWL, Jura, weiß nicht, irgendwie so. Und ich habe dann in einem Artikel gelesen, es gibt in Deutschland, gab es im Jahr 2014 über 16.000 unterschiedliche Studiengänge, die man in Deutschland studieren konnte. Und da habe ich überlegt, das muss irgendwie ein Fehler sein, ein Druckfehler oder so. Da muss den Menschen einfach irgendwie die Null in der Tastatur gehängt haben. Und ich habe einfach mal geguckt, was es alles gibt im Kontext von BWL. Weil ich habe gedacht, so BWLer, die sind smart, da gibt es bestimmt unterschiedliche Sachen. Und da habe ich Studiengänge gefunden und ich habe einfach mal ein paar rausgesucht und die fand ich einfach spannend. Da gibt es Studiengänge wie International Management. Kann ich mir ungefähr was darunter vorstellen. Dann gibt es European Management. Es gibt International Business. Es gibt International Business Management. Es gibt International Business Administration. Und es gibt, da muss ich jetzt gucken, dass ich das echt hinkriege, International Business Administration and Entrepreneurship. Entrepreneurship, weiß gar nicht, wie das heißt. Also ich habe Meilen davon eine Ahnung, was überhaupt der Unterschied ist. Also zwischen Management Administration und Entrepreneurship oder so. Keine Ahnung. Okay, whatever. Das zeigt, wir haben so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn irgendeiner sich sagt, ach, ich studiere irgendwas mit BWL, dann geht bei mir schon die Schublade zu, ah ja, so sieht ein BWLer aus oder so. Aber wie kompliziert das ist, bis so ein Mensch, der sich irgendwie für BWL interessiert, was der da alles machen kann. Und wie kriegt man das raus, was der Unterschied ist zwischen Business Management und Business Administration? Arbeiten die Menschen das alle wirklich aus, ihre Entscheidungen, oder denken die sich dann einfach, ach ja, Administration klingt irgendwie spannender wie Management, Management klingt langweilig, Manager ist jeder irgendwie. Keine Ahnung, wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Leben. Und dazu kommt, dass in unserer Gesellschaft überall uns gesagt wird, du kannst auch jedes dieser Dinge schaffen, wenn du nur genug an dich glaubst und wenn du es wirklich willst. Und das bedeutet, all diese unterschiedlichen Studiengänge hätte auch ich machen können. Ich hätte International Business Management machen können, aber auch International Business Administration, und ich hätte das auch noch mit dem Entrepreneurship machen können, und ich hätte auch im Laufe der Zeit gelernt, wie man das ausspricht. Und falls es richtig super bei dir klappt, dann kannst du auch noch Bücher schreiben. Und in diesen Büchern steht dann drin, wie ich es geklappt habe, alle diese Studiengänge zu meistern und richtig super war, und du kannst es auch schaffen. Naja, aber auf der anderen Seite hinterlässt einem das irgendwann das Gefühl, all diese Dinge hätte ich schaffen können und ich habe nur eine einzige Sache geschafft, ich bin nur Pfarrer geworden. Von den 1000 tollen Möglichkeiten, die in dieser Welt gibt, habe ich nur eine einzige geschafft. Und das gibt dann auf einmal dem Ganzen einen faden Geschmack. Aber es gibt ja noch andere Sachen, die man alle schaffen kann. Und die sind sicherlich Dinge, die die meisten von euch auch wahrscheinlich wollen. Also ihr wollt wahrscheinlich auch echt okay aussehen, vielleicht auch sogar super aussehen, wenn ihr älter werdet, nicht ganz so aus der Form fallen. Ihr wollt natürlich einen tollen Beruf haben. Ihr wollt einen großen und tollen und netten Freundeskreis haben. Ihr wollt sicherlich auch gerne mal hin und wieder lecker essen. Es wäre auch mal schön, nicht nur so einen normalen Urlaub zu machen, sondern auch mal so einen Abenteuerurlaub in Afrika. Aber wir wissen auch, dass Abenteuer allein nicht alles ist. Gut wäre auch mal was Meditatives zu machen, Jakobsweg oder so. Also was auch immer denkbar ist, und all das klopft an unsere Tür und sagt, du kannst das alles nur schaffen, wenn du es wirklich willst. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, das geht nicht. Es ist nicht alles gleichzeitig machbar. Wer gerade eine Stunde um den Block joggt, kann nicht gleichzeitig an der PlayStation sitzen. Das ist einfach so. Und das heißt, letzten Endes müssen wir uns entscheiden, und all die Menschen, die studieren, haben sich unter diesen 16.000 Berufen und Möglichkeiten, was sie studieren, irgendwas ausgesucht, mit dem sie anfangen. Und ja, die haben sicherlich nicht alle 16.000 Sachen sich durchgearbeitet, sondern nur einige wenige. Letzten Endes müssen wir uns entscheiden, und das tun wir auch. Das Spannende ist, dass wir uns unter Umständen nicht bewusst, sondern unbewusst entscheiden. Das ist jetzt auch kein Qualitätsunterschied. Manchmal entscheidet man sich ja auch unbewusst für die richtige Sache. Man nennt das dann vielleicht Bauchgefühl oder so. Aber es hat einen gewissen Vor- oder Nachteil, ob wir uns bewusst für etwas entscheiden oder unbewusst. Wenn wir uns bewusst für etwas entscheiden, dann wissen wir, warum wir das machen, weil wir haben uns entschieden. Und das heißt, wir wissen auch, warum wir diese andere Sache nicht machen. Wenn wir uns aber unbewusst entscheiden, dann kann es uns immer wieder passieren, dass wir uns selber oder andere uns die Frage stellen, wieso hast du nicht das auch noch geschafft? Weil wir haben uns nicht bewusst dagegen entschieden und gesagt, nein, das mache ich nicht, sondern wir haben es nur einfach nicht getan. Und dann klopfen immer wieder Dinge an der Tür und fragen, hallo, ich bin auch noch da. Und wir sagen uns, ja Mensch, das muss ich auch noch schaffen. Oh, und das schaffe ich. Und das muss ich auch noch. Und das muss ich auch noch. Und das macht einen unzufrieden. Und irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, gefühlsmäßig würde ich sagen, wenn man so über 50 wird, dann kommt der Punkt, wo man merkt, war das schon alles? Wieso habe ich all die anderen Dinge nicht geschafft? Wir haben nur begrenzte Ressourcen, und deswegen müssen wir bestimmte Dinge tun und andere Dinge sein lassen. Wir kappen also Dinge aus unserem Leben heraus. Das hat nichts mit Fanatismus zu tun, das hat auch nichts mit Einseitigkeit zu tun, auch nicht mit Unfähigkeit, sondern wir alle haben nur 24 Stunden, 7 Tage die Woche, und mehr geht nicht. Wir setzen bewusst oder unbewusst Prioritäten. Paulus berichtet im 1. Korintherbrief auch davon, dass er eine besondere Priorität hat, und er ist in der Bibel gelandet, und von daher wisst ihr auch, dass es natürlich was Religiöses ist, was bei ihm die erste Priorität hat, und daraus lese ich jetzt aus dem 9. Kapitel. Da schreibt Paulus an die Korinther: Ihr wisst doch, im Stadion laufen alle Läufer schnell, aber nur einer gewinnt den Preis. Lauft wie der, der ihn gewinnt. Alle Wettkämpfer üben im täglichen Leben Verzicht. Sie tun es, um einen vergänglichen Siegeskranz zu gewinnen. Wir aber tun es für einen unvergänglichen Siegeskranz. So führt mein Wettlauf nicht ins Ungewisse und meine Fausthiebe gehen nicht in die Luft. Im Gegenteil, meine Schläge treffen meinen eigenen Körper und bringen ihn in meine Gewalt. Ich will nicht anderen etwas verkünden, bei dem ich selbst versage. Paulus vergleicht seine religiöse Anschauung mit der Ausrichtung und Konzentration eines Leistungssportlers. Er sagt, ein Leistungssportler, für den ist es ganz normal, dass er alles tut, um seinen Sport zu gewinnen. Und gewinnen tust du nur, wenn du alles gibst. Du kannst nicht mit halbem Herzen einen Marathon gewinnen, du kannst nicht mit halbem Herzen einen Faustkampf gewinnen. Und er sagt, für uns als Christen sollte das noch viel stärker sein, die Motivation, denn es geht nicht um so einen Lorbeerkranz, der irgendwann verloddert und verstaubt, sondern es geht um einen ewigen Siegeskranz. Und da macht es doch noch viel mehr Sinn zu gewinnen. Das ist sozusagen so, wie wenn du als Sportler die Möglichkeit hättest, eine Leistung zu bringen, von der du weißt, dass sie niemals im Leben überhaupt eingestellt wird. ein Weltrekord, der für immer bleiben wird. Dein Ruhm wird immer da sein. Es wird nicht jemand anders kommen, der es besser macht. Und dann sagt er, okay, wenn du diese Leistung bringen willst, wenn du dieser Sportler sein willst, dann macht das nicht nur Spaß, sondern man muss sich auch zwingen. Man muss unter Umständen auch über die Schmerzgrenze rüber. Und das ist mein erster Gedanke. Paulus ruft hier auf zum Selbstzwang. Und in fast allen Bereichen unseres Lebens ist das vollkommen okay, wenn man das macht. Schüler und Schülerinnen müssen sich montagmorgens zwingen, zur Schule zu gehen. Lehrer, glaube ich, auch so manches Mal. Menschen müssen sich zwingen, zur Arbeit zu gehen. Menschen müssen sich zwingen, lächelnd ein Essen zu essen, was sie nicht mögen. Aber der, der es gekocht hat, erwartet, dass man es mag. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe. Und es ist so, in vielen Kämpfen, die wir haben, wie bei Paulus. Ich glaube, Paulus, wenn er sagt, Schläge treffen meinen eigenen Körper, meint er nicht, wir sollen flagellieren, also mit einer Peitsche uns Narben beibringen. Sondern ich glaube, es geht eigentlich darum, was er damit sagt, ist, heute würden wir sagen, du musst den inneren Schweinehund überwinden. Ganz viele Kämpfe, die wir haben, sind gar nicht gegen andere, sondern die schwierigsten Kämpfe, finde ich jedenfalls, sind gegen dich selber. Also bei mir ist es zumindest so, die schwierigsten Kämpfe meines Lebens sind nicht gegen andere Personen, sondern gegen meine Schlappheit, gegen meinen inneren Schweinehund. Und der kennt mich ja so gut, dieser Schweinehund. Und deswegen hat er auch immer genau die richtigen Argumente. Bei mir sind diese Argumente immer so, ja, morgen, geht auch morgen noch. Das ist so ein super Fight. Und das bedeutet aber, und das ist sehr interessant und wichtig, dieser Aufruf zum Selbstzwang, diese Überschrift habe ich bewusst negativ genommen, die klingt unangenehm, hat aber was zutiefst Positives. Denn Paulus ruft nicht auf zu etwas, die eigene Unfähigkeit zu überwinden, sondern die eigene noch Nichtfähigkeit. Ist das ein Riesenunterschied, ob ich meine Unfähigkeit sehe und sage, das habe ich heute nicht geschafft, ich bin unfähig, das macht mich kaputt, wenn ich mich so sehe, sondern Paulus sieht eine noch Nichtfähigkeit. Er sagt, momentan packe ich es noch nicht, aber ich werde es packen. Ich muss mich zwingen und ich werde es packen. Das ist ein ganz anderes Weltbild oder ein ganz anderes Bild von dir selber, ob du sagst, ich bin unfähig oder ob du sagst, ich bin noch nicht fähig. Ich bin nicht unfähig, Gitarre zu spielen und hier in diesem Gottesdienst zu singen. Ich bin nur noch nicht fähig. Und die Frage ist, will ich so viel Zeit hineinsetzen in meine Gitarrenkünste und will ich tatsächlich noch Gesangsunterricht nehmen, dass ich irgendwann die Fähigkeit erreiche und hier auch mal singen könnte, ohne dass die Gemeinde aus dem Takt gerät? Und bei ganz vielen Dingen ist das uns klar und es gibt tausend Artikel und Dinger im Internet, wo es darum geht, den inneren Schweinehund zu überwinden und wie man den überlisten kann und austricksen kann. Ich glaube, das sind Bücher, die sich momentan gut verkaufen. Nur im religiösen Bereich assoziieren wir automatisch Fanatismus damit. Also wenn jemand, der für den Marathon trainiert, sagt, du musst auch über die Schmerzgrenze rübergehen und hinterher fühlt es sich richtig schön an, wenn es wehgetan hat. Würdest du das, wenn so ein Gottesdienstbesucher sagt, na ja, nach einer halben Stunde fängst du an, du wirst müde und dann musst du dich aber zwingen und das tut weh, aber du schaffst den ganzen Gottesdienst überwacht zu bleiben. Und wenn dann Leute hinterher das hören, dann fragen die nicht, ja, das ist ja super, dass du das geschafft hast, sondern die sagen dann, ja, warum gehst du überhaupt hin? Das ist doch bekloppt. Mach's doch nicht. Okay. Jetzt kommt mein zweiter Gedanke. Sola gratia contra Pharisäertum. Wenn Paulus also sagt, ich will den Siegeskranz erringen und ich tue alles dafür und ich trainiere hart und ich kämpfe gegen meinen inneren Schweinehund, ist das nicht eigentlich pure Werkgerechtigkeit, die Paulus da verkündet? Ist das nicht pures Pharisäertum? Du musst all diese Gebote halten, dann wirst du das ewige Leben haben. So muss das sein. Und wir Evangelischen haben zumindest begriffen, dass das nicht so ist, sondern wir haben ja aufgrund von Luthers Entdeckung sola gratia, allein durch Gnade, wir wissen es, wir können es nicht schaffen. Wir haben keine noch Nicht-Fähigkeit, sondern wir haben tatsächlich die Unfähigkeit zum Guten und deswegen brauchen wir die Gnade Gottes. Und so kann man leicht die beiden ausspielen, Paulus und Luther. Das Problem bei Theologen ist, und ich glaube, da setzen wir schnell einem Irrtum auf, Theologen reden von den ewigen letzten Dingen und von Gott, der unveränderlich ist und der für alle gleich wichtig ist. Und trotzdem aber, wenn sie darüber reden, reden sie immer nur über einen Teilaspekt, der auch unter Umständen vergänglich ist, weil ihr Gehirn und ihre Existenz und alles zeitlich und vergänglich ist. Und so ist es auch bei Theologen. Luther hat zum Glauben gefunden in der Krise seines Glaubens. Und die Krise seines Lebens und seines Glaubens war darin, dass er erkannte, dass er es nie schaffen wird, gut genug zu sein und dass er sich nicht selber vor Gott gerecht machen kann. Und der Beginn seines Glaubens war der, dass er erkannt hat, Gott hat mich gerecht gemacht. Ich muss es gar nicht selber schaffen. Das war der Beginn und Auslöser seines Glaubens. Und von daher ist alles, was Luther im Glauben beschreibt, ist basiert auf dieser Grunderkenntnis, ich selber kann es gar nicht alles schaffen, ich brauche letzten Endes das, was Gott mir gibt. Das ist das Entscheidende. Paulus hat eine ganz andere Glaubenskrise gehabt. Paulus war voll in Action, als Pharisäer, war auf der Verfolgung von Christen, wollte in Damaskus diese neue Sekte auch verfolgen. Und auf diesem Weg dorthin erscheint ihm Jesus. Und die Krise, die Paulus erlebt, ist, dass Jesus zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt dann, ja, wer bist du? Und die Stimme sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das heißt, die Krise des Paulus ist, die Glaubenskrise des Paulus, der Moment, in dem er sich für Jesus entscheidet, ist nicht, dass er an seinen eigenen Tun und Möglichkeiten verzweifelt, sondern seine Krise ist die, dass er zwar mit aller Macht und 120%ig versucht, das Richtige zu tun, dass er dummerweise aber nur in die falsche Richtung gegangen ist. Und nichts wird ihn jetzt daran hindern, in die richtige Richtung zu gehen und da die 120% zu bringen. Das heißt, während der Startpunkt des Glaubens bei Luther war, der Zweifel an dem eigenen Vermögen, ist bei Paulus der Startpunkt seines Glaubens der Zweifel, ob er das richtige Ziel gefunden hat. Und in dem Moment, wo er das richtige Ziel findet, gibt er wieder 100% und mehr. Deswegen sehen diese beiden Theologen einen Grundsatz des Glaubens unterschiedlich und sind sozusagen auf zwei Endpunkten einer möglichen Skala, die du als Christ haben kannst. Sola gratia, allein durch Gnade, und auf der anderen Seite Paulus, ich kämpfe und gebe alles, dass ich den Siegespreis bekomme. Und ich glaube, dass das Leben als Christ letzten Endes sich irgendwo dazwischen abspielt. Und dass es Momente gibt, wo wir tatsächlich merken, ich kann wirklich nicht. Ich brauche die Gerechtigkeit Gottes, weil ich es selber nicht schaffe. Aber dass es auch sehr wohl Bereiche gibt, wo ich Gerechtigkeit in dieser Welt schaffen kann. Für mich und für andere. Und es ist wichtig, dass wir beide Botschaften hören. Und jetzt kommt mein letzter Gedanke, und der ist relativ retro, weil sich das auf einen Film bezieht, der vor vielen, vielen, vielen Jahren geschrieben worden ist. Und manche von euch sind da vielleicht noch gar nicht geboren worden. Es geht um ein Lied, es geht eigentlich um einen Film, in dem Queen die Musik gemacht hat, der Highlander. Hat jemand den Originalfilm gesehen, der Highlander? Gibt es da noch jemanden? Wer hat den Highlander schon mal gesehen? Okay, das sind sehr wenige. Also die Grundaussage des Filmes, also man kann diesen Film eigentlich in einen einzigen Satz wiedergeben. Und der eine einzige Satz, der auf 2 Stunden ausgedehnt wird, heißt, es kann nur einen geben. Und so ist das im Sport, es kann nur einen geben. Es gibt nur einen Sieger auf dem Treppchen. Und wenn du der Zweite bist, bist du der erste Verlierer. Der Zweite guckt nie so glücklich wie der Erste, weil er ist nur der Zweite. Er ist zwar auch auf dem Siegertreppchen, aber er ist eine Stufe drunter. Er ist nicht der Sieger. Und berichtet wird meistens von den Siegern, nicht von den Zweiten. Außer, wenn wir in einer Sportart gerade sind, wo Deutschland so schlecht ist, dass man ja schon froh ist, dass man Vierter ist. Aber eigentlich ist nur der Erste das. Und das würde ja bedeuten, wenn Paulus sagt, ich gebe alles, dass es einen Siegespreis nur für einen gibt, nämlich für den einen Christen, der es am meisten gestrampelt hat, der kommt in den Himmel. Das wäre dann relativ gähnende Lehre. Und Jesus sagt, es gibt ja viele Wohnungen in meines Vaters Haus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beim Sport gibt es nur einen Gewinner. Nur einer gewinnt und nur einer kriegt sozusagen den Siegeskranz. Aber das ist bei Gott nicht. Gott hat für uns alle sozusagen so ein Ding auf Lager. Und entscheidend ist nicht, in welcher Zeit wir ankommen, sondern dass wir uns entschieden haben für Gott. Und dass wir uns manchmal entschieden haben dafür zu erkennen, ich schaffe es nicht, ich brauche Gottes Gerechtigkeit. Und dass wir uns manchmal dafür entschieden haben, das Richtige zu tun, auch wenn es weh tut. Aber entscheidend ist, dass wir durchhalten. Und deswegen brauchen wir, und das ist vielleicht einer der wenigen Punkte in dieser Welt, wo das so ist, brauchen wir nicht gegeneinander zu arbeiten, um uns wegzustoßen, weil wir Angst haben, irgendjemand könnte uns diesen Lorbeerkranz wegnehmen, sondern wir können sogar gemeinsam daran arbeiten und uns gegenseitig helfen und ins Ziel tragen. Weil der Lorbeerkranz, den Gott uns gibt, sozusagen, ist für uns alle da. Und entscheidend ist, wofür wir uns entschieden haben. Okay, jetzt singen wir ein Lied und das hat ein bisschen damit zu tun, das heißt nämlich, werde ich dir folgen.